Deutschlandfunk.
Der Angriff auf den Iran soll der Anfang eines Machtwechsels im Land sein. So haben es US-Präsident Trump und Israels Premier Netanyahu klargemacht.
I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom, take back your country.
Help has arrived.
Und Journalistin Gilda Sahebi fragt sich nur,
Wie denn? Das Regime hat immer noch die komplette Gewalt in seinen Händen. Also das sind hunderttausende Menschen unter Waffen, die darauf abtrainiert sind, Menschen abzuschlachten.
Nicht nur vor dem gewalttätigen Regime, sondern jetzt auch noch vor den Angriffen von außen versuchen die Iranerinnen und Iraner, sich gerade in Sicherheit zu bringen. So wie Elmiras Familie in Teheran.
Ja, also man klebt permanent am Handy, weil man natürlich jeden Moment erwartet, oder was heißt erwartet, hofft, dass eine Meldung kommt, dass alles in Ordnung ist. Aber trotzdem schwebt da immer die Angst, könnte eine der Bomben sie getroffen haben.
Erst Bombardierung von außen, dann Regimewechsel von innen. Ist das überhaupt realistisch?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und das hier ist euer täglicher News-Podcast mit persönlichen Perspektiven. Wir wollen wissen, was machen aktuelle Nachrichten mit den Leuten, die direkt betroffen von ihnen sind. Dazu sprechen wir über die Hintergründe. Es ist Montag, der 2. März 2026 und wir produzieren unsere Folge um 16 Uhr. Samstagmorgen geht es los.
Eskalation im Nahen Osten. Am Morgen haben Israel und die USA mit Luftangriffen auf Iran begonnen.
Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurden Explosionen gemeldet. Es gibt noch keine Infos über
mögliche Verletzte. Nach den Angriffen der USA und Israel droht die iranische Führung mit weiteren Vergeltungsschlägen.
Der oberste Führer Ali Khamenei ist tot.
Irans Staatsmedien trauern um Ayatollah Ali Khamenei. Die Luftangriffe der USA und Israels haben eines ihrer Ziele erreicht.
Im ganzen Land haben die USA und Israel angegriffen. Die Ziele? Iranische Regimevertreter und Orte, an denen die USA und Israel Stützpunkte des Atomprogramms oder Raketen vermuten. Als Reaktion greift auch der Iran an. Hauptsächlich die Staaten im Nahen Osten, die mit den USA verbündet sind. Viele Angriffe werden abgefangen, aber einige gehen auch durch. In Israel, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Syrien, Bahrain und Saudi-Arabien. Oft sind US-Militärbasen betroffen. In Kuwait steigt auch Rauch über der US-Botschaft auf. Auch auf Zypern sind offenbar Drohnen in einem britischen Militärstützpunkt eingeschlagen. In der EU also. Im Minutentakt gibt es neue Eilmeldungen. Was im Iran selbst geschieht und wie es den Menschen geht, das ist schwer herauszukriegen. Das Internet wurde eingeschränkt. Gerade auch eine schwierige Situation für alle, die Familie im Iran haben. Wie Elmira.
Mein Name ist Elmira Rafizadeh. Ich bin gebürtige Iranerin, in Köln aufgewachsen. Ich bin Schauspielerin und Unternehmerin aus Köln.
Elmira, was hast du am Samstag gedacht, als die ersten Meldungen aus dem Iran kamen?
Puh, sehr gemischte Gefühle und natürlich auch in beide Richtungen. Also man schwebt ja auch nach wie vor zwischen ganz großer Hoffnung und gleichzeitig auch einer extremen Besorgnis und Angst um die Angehörigen vor Ort.
Was hörst du von deinen Angehörigen vor Ort?
Aktuell leider gar nichts und das macht die Besorgnis natürlich nicht geringer, weil das Letzte, was ich gehört habe, war Samstagabend tatsächlich, kurz bevor die Meldung von Khameneis Tod öffentlich wurde. Kurz davor hatte ich noch eine einzige letzte Meldung von einem Angehörigen, der mir geschrieben hat, dass sie versuchen, am nächsten Morgen Teheran zu verlassen. Nun ist natürlich meine Verwandtschaft oder auch meine Freunde und Angehörigen, die leben im ganzen Land verteilt, aber die meisten natürlich schon in Teheran und die versuchen natürlich alle, die irgendwie die Möglichkeit haben, dann das Landesinnere zu verlassen und zumindest irgendwie in die ländlichen Gebiete oder nach außerhalb zu kommen. Ob ihnen das jetzt gelungen ist, kann ich überhaupt nicht sagen, weil wie gesagt, die Leitungen tot sind, das Internet-Blackdown wieder voll greift und deswegen wir alle natürlich in einer permanenten Anspannung sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie ist das für dich dann einfach nicht jetzt zu hören, was da los ist und erwartest du dann, dass du irgendwann hörst, wir haben es rausgeschafft, wie gehst du damit um?
Ja, also man klebt permanent am Handy, weil man natürlich jeden Moment erwartet, oder was heißt erwartet, hofft, dass eine Meldung kommt, dass alles in Ordnung ist. Aber ja, trotzdem schwebt da immer die Angst, könnte eine der Bomben sie getroffen haben. Also das schwebt natürlich gleichzeitig mit. Und man muss ja auch trotzdem auch hier funktionieren in seinem Alltag beruflich. Ich bin selber Mutter, ich habe eine Tochter, vor der ich natürlich versuche, das weitestgehend fernzuhalten. Und das ist natürlich immer ein Spagat. Also ein Spagat zwischen diesen Gefühlen und dieser ganzen Achterbahnfahrt und trotzdem natürlich jede Meldung verfolgen, das politische Geschehen verfolgen. Also ich würde sagen, dass ich 80% des Tages am Handy klebe.
Ja. Was haben dir denn deine Freunde und deine Verwandten erzählt darüber, wie sie die Situation sehen? Was spüren die da jetzt in dem Moment?
Ja, auch das ist wirklich ganz frustrierend und verzweifelnd gleichzeitig. Ich kann natürlich jetzt nur für meine Angehörigen sprechen und das ist ein Stimmungsbild, aber das bildet natürlich auch nicht die gesamte Bevölkerung ab. Und auch da ist es aber so, auch innerhalb meiner Angehörigen gibt es auch ganz viele verschiedene Ansichten dazu. Und ich weiß natürlich, dass die Jüngeren, die sind da natürlich anders gepolt, indem sie teilweise sagen, ja, ob wir jetzt durch das Regime sterben oder durch Bomben, dann lieber die Bomben, weil sie das in Kauf nehmen wollen. Und wie gesagt, ich kann das jetzt nicht stellvertretend für alle sagen, sondern nur das, was mir herangetragen wurde, dass sie natürlich sich eher durch den Krieg die Befreiung wünschen, als weiterhin unter diesem Regime leben zu müssen. Auf der anderen Seite natürlich die Älteren, also auch meine Tanten oder die, die traumatisierter sind, sage ich mal, weil sie dieses Regime in all den Jahrzehnten auch durch die Repressionen stärker erlebt haben, die Kriege erlebt haben, Hinrichtungen erlebt haben und auch die Protestwellen aus den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Die sind da natürlich viel defensiver, würde ich sagen, so was ich mitbekommen habe. Und wissen natürlich auch, dass sie Spielbälle von Regierungen sind und da überhaupt kein Vertrauen haben. Und das ist natürlich wirklich herzzerreißend, da sich mit denen darüber auszutauschen, weil ich versuche mir da keine Meinung in dem Sinne zu bilden, dass ich denen sage, was gut für sie oder schlecht für sie ist, weil ich natürlich das Privileg habe, nicht in diesem System mehr leben zu müssen. Und deswegen natürlich versuche einfach diese Verzweiflung, die sie haben, irgendwie aufzufangen. Wobei ich dazu sagen muss, so ganz offen können wir auch nie darüber reden. Es kommen immer Puzzleteile an, es kommen natürlich immer wieder, manche reden offener, manche sind verschlossener. Da ist ja auch immer die Angst, dass man abgehört wird. Und deswegen kommen natürlich viele verschiedene Informationen von Angehörigen bei mir an. Aber ja, das ist einfach alles tragisch.
Ayatollah Khamenei stand ja 35 Jahre an der Spitze des Regimes und ist jetzt getötet worden bei diesem Angriff. Was denkst du denn darüber?
Naja, in erster Linie kann ich, also jede Person, ich kann jede Person, die dort lebt, ich kann das nachfühlen, dass sie sich darüber freuen, dass da eine gewisse Schadenfreude oder auch ein Momentum ist, wo sie aufatmen können. Weil man muss dazu sagen, dieser Mensch, der hat einfach jahrzehntelang für so viel Leid, für so viel Schmerz gesorgt. Also wir haben selber Angehörige in unseren Familien, die getötet wurden. Und wirklich jede iranische Familie kennt diese Zustände. Und Kinder werden dort verhaftet, misshandelt, gefoltert, vergewaltigt. Also die schlimmsten und brutalsten Repressionen, die dieses Land durch Ali Khamenei erlebt hat. Und das wirklich explizit, weil er der Befehlshaber dieser ganzen Zustände ist, da kann ich natürlich nachempfinden, dass die Mutter, die ihr Kind durch so einen Menschen verloren hat, dann endlich eine Genugtuung empfindet, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt und dass wir einen Terroristen weniger auf der Welt haben.
Das iranische Staatsfernsehen zeigt nach der Meldung, dass Khamenei tot ist, trauernde Menschen auf den Straßen. Andere sollen nach dieser Nachricht gejubelt haben. Seit fast 36 Jahren hatte er als politisches und geistliches Oberhaupt des Iran quasi die vollkommene Macht über alle Institutionen. Den iranischen Revolutionsgarden hat er mehr Einfluss gegeben, Proteste niederschlagen lassen. Wie stark ist dieses Regime ohne ihn? Sie kann es sagen.
Mein Name ist Gilda Sahibi, ich bin Journalistin und Autorin.
Gilda hat sich schon bei den Meldungen, dass die USA Militär im Nahen Osten aufziehen, gedacht, dass bald ein Angriff starten könnte.
Deswegen war es jetzt nicht, dass ich erstmal damit beschäftigt war, mir zu sagen, es kann doch alles nicht wahr sein, sondern es war dann sehr schnell, wollte ich eigentlich einfach wissen, was heißt angegriffen, was passiert da, wie geht's den Menschen im Iran, die ich kenne. Ich habe dann sofort ein paar Leuten geschrieben, Anfangs gingen Nachrichten auch noch durch und dann hatten wir aber schon selber auch geschrieben gegenseitig, dass bestimmt das Internet wieder abgeschalten wird und das wurde es dann auch recht schnell. Und seitdem ist die Kommunikation schwierig geworden.
Während Gilda hofft, dass es ihren FreundInnen im Land gut geht, setzt sie sich als Journalistin intensiv damit auseinander, was als nächstes passieren könnte in diesem Krieg. Gilda, was bedeutet der Tod von Ayatollah Ali Khamenei für die Zukunft des Regimes? Wie würdest du das einordnen?
Also einmal ist es extrem destabilisierend für dieses Regime, weil er seit 1989 an der Macht war. Also er war nicht nur Teil des Systems, er war einfach das System. Und sehr viele Fäden sind logischerweise bei ihm zusammengelaufen. Er hat diesen Unterdrückungsapparat maßgeblich mitgestaltet und mitgeprägt und bestimmt. Und gleichzeitig wurden auch die letzten Wochen genutzt. Also so wie ich und viele andere einen Angriff zumindest nicht für unwahrscheinlich gehalten haben, hat das Regime das natürlich auch nicht. Er selbst soll 4 Nachfolger bestimmt haben. Also 4 gleich für den Fall, dass der Nächste getötet wird und der Nächste getötet wird und der Nächste getötet wird. Auch für oberste Generäle. Und gleichzeitig ist es trotzdem ein Riesenschlag für dieses System. Einmal auch, weil es so leicht war. Also er wurde ja bei einem der allerersten Schläge Samstagmorgen getötet. Es gab wohl Geheimdienstinformationen, dass er und andere Repräsentanten sich treffen würden am Samstagmorgen. Samstagmorgen im Iran ist wie bei uns Montagmorgen. Also es war quasi der Beginn der Woche und man wollte strategisch sich zusammensetzen. Und dann konnte die israelische Armee ihn einfach so töten. Und das zeigt unter anderem auch, wie instabil dieses System ist und wie schlecht vorbereitet und dass es auch militärisch den USA und Israel unterlegen ist. Und das ist eben das, was das Regime jetzt vor allem daran arbeitet, nach außen zu sagen, nee, wir sind total stabil und wir haben jede Kraft und jede Möglichkeit, die es überhaupt gibt. Das zeigen auch die Reaktionen seitdem, dass sie eben einen Übergangsrat bestimmt haben und es soll alles nochmal weitergehen, dass auch die Kontrollen auf den Straßen und die Repression auf den Straßen auch wieder sehr stark da ist. Also sie wollen halt vor allem zeigen, dass sie irgendwie noch total stehen und Kontrolle haben.
Ja, lass uns mal kurz auf diese Personen gucken. Also wer könnte da jetzt nachkommen und was heißt das für das Regime und für die Macht?
Wir wissen es nicht. Also es wird ja auch weiter bombardiert. Das ist ja auch, ich glaube, das ist auch das Kalkül Israels und der USA, dass sie immer weiter, egal wer nach oben kommt, dass sie diese Person wieder töten und dass einfach niemand mehr nachkommen will. Ich glaube, das ist eins der Ziele, die sie haben. Jetzt wurde eben so ein Triumvirat bestimmt, bei dem unter anderem Masoud Pezeshkian, der momentane Staatspräsident, er ist, der eigentlich nicht viel zu sagen hat, aber er hat jetzt diese hohe Stellung. Und es geht vor allem darum, dass eben die Nachfolge des Revolutionsführers bestimmt wird. Und auch da werden sie aber sehr vorsichtig sein, irgendwelche Namen rauszugeben, weil eben dann wiederum diese angegriffen werden könnten. Mhm. Also es geht, ich glaube, hinter den Kulissen passiert gerade extrem viel. Davon kann man ausgehen. Das Regime aber schon immer war immer darauf bedacht, jegliche Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten niemals nach außen zu zeigen, weil sie eben Angst haben, dass die Loyalität derer, die sie noch stützen, schwinden könnte und dass dort eben keine Gefolgschaft mehr besteht.
Du sagst aber auch, Trump schiebt ja jetzt schon die Verantwortung eines möglichen Misserfolgs, also wenn es keinen Regimewechsel geben sollte, auf das iranische Volk. Wieso denkst du das?
Weil es Donald Trump immer nur ums Gewinnen geht. Mhm. Es geht ihm nur darum, dass er als Sieger vom Platz gehen kann. Was das für Menschen bedeutet, was es für Menschenleben bedeutet, was das eigentlich heißt, das ist ihm völlig egal. Und das hat er jetzt auch nochmal gezeigt in dieser Ansprache, die du angesprochen hast am Samstag. Und seitdem hat er es auch nochmal wiederholt, dass er ihm gesagt hat, wir geben euch gerade, also er hat zu den Menschen im Iran gesprochen, wir geben euch die Gelegenheit, die ihr über Generationen nicht mehr haben werdet, euer Regime endlich zu stürzen, euer Land zurückzuholen. Ihr müsst quasi nur auf die Straßen gehen und das Regime stürzen. Man denkt, wie denn? Also er hat zwar auch gesagt, jetzt so lange bombardiert wird nicht. Er sagt, jetzt bombardieren wir, schützt euch, geht nach Hause, lalala. Aber das Regime hat immer noch die komplette Gewalt in seinen Händen. Also das sind hunderttausende Menschen unter Waffen, die darauf abtrainiert sind, Menschen abzuschlachten. Ich meine, es ist für ihn natürlich total logisch, dass er sagt, ja, wir haben alles gemacht und wenn am Ende das Regime nicht geschützt ist, dann ist es halt eure Schuld. Dann wart ihr wohl nicht stark genug oder ihr wolltet es nicht genug oder weiß ich nicht, was er dann sagen würde. Mhm. Aber das ist schon bitter, also dass er jetzt schon sagt, der Erfolg liegt am Ende in euren Händen. Das stimmt natürlich, es sollte in den Händen der Menschen im Iran liegen. Gleichzeitig ist es zumindest schwierig, einen Regime-Change nur aus der Luft zu bewerkstelligen. Und ich sage damit nicht, dass sie Bodentruppen schicken sollen. Ich sage nur, Regime-Change durch Luftschläge ist halt einfach die Frage, wie? Ja. Wie soll das am Ende funktionieren?
Elmira Rafisadeh aus Köln hat ein Bild für das Regime.
Das Regime ist ja so aufgestellt wie so eine Schlange, wenn du den Kopf abhackst. Dann bildet sich wieder ein neuer Kopf.
Und trotzdem hofft sie auf eine bessere Zukunft für den Iran und ihre Familie dort.
Also meine Idealvorstellung wäre natürlich ein freier Iran, ein demokratischer Iran, Gleichberechtigung für auch alle Religionen, Minderheiten, für die gesamte Region. Ich glaube nämlich auch fest daran, dass das einen sehr positiven Nebeneffekt für die Region drumherum hätte. Beispiel Afghanistan. Natürlich, das ist ja Endstufe, was da passiert. Und ich glaube natürlich, dass auch viele sehr radikal islamische Regionen drumherum, die beobachten das sehr genau, weil das auch einen Effekt auf sie hätte. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es einen Dominoeffekt hat, dass ein freier Iran auch dazu führt, dass man auch umliegende Regionen, wo Frauen unterdrückt werden, wo so massive Menschenrechtsverbrechen stattfinden, dass die dann auch die Möglichkeit haben, sich aus diesen patriarchalen Strukturen zu befreien.
Ich nehme an, du reist ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr in den Iran. Das ist wahrscheinlich unvorstellbar.
Mittlerweile ja. Ich war zuletzt 2017 dort. Und danach habe ich in dem Zeitraum hatte ich einen regimekritischen Film gedreht. Ja. Und das war damit auch klar, dass ich dann nicht mehr zurückreisen kann.
Ja. Hoffst du, das ändert sich dann irgendwann? Ja, ist vielleicht jetzt auch zu weit zu denken, ne? Ja.
Ich hoffe es nicht nur. Ich bin davon überzeugt. Ich bin auch davon überzeugt, dass dieses System sich nicht länger halten kann, weil es hat einfach 0,0 Rückhalt in der Bevölkerung. Es hat keine Legitimierung in der äußeren Welt. Aber es ist natürlich mit Gewalt und mit Waffen ausgestattet. Und das ist halt der einzige Punkt, den es zu durchbrechen gibt.
Kurz als Reminder. Der Iran war ja nicht immer eine islamische Republik. Bis 1979 war das Land eine Monarchie unter Führung eines Schahs. Als der gestürzt wurde, war noch nicht klar, dass aus der Revolution ein Staat hervorgehen würde, in dem autoritär geherrscht wird und in dem es regelmäßig Verletzungen der Menschenrechte gibt. Und viele, die in den letzten Monaten und Jahren für ein freies Land auf die Straße gegangen sind, hoffen wahrscheinlich jetzt, dass es diesmal anders läuft. Nochmal zu Journalistin Gilda Sahebi. Was glaubst du, müsste denn passieren, damit es wirklich zu einem Regimewechsel kommt?
Ich glaube, entscheidend wäre, dass diejenigen, die dieses Regime weiterhin stützen, für dieses Regime kämpfen, für dieses Regime töten, sagen, wir werden nicht mehr auf Menschen schießen. Also das hat sowohl Donald Trump gesagt, als auch Reza Pahlavi, der Sohn des ehemaligen Schahs, der jetzt eine prominente Rolle in der Opposition als Oppositionsanführer auch eingenommen hat. Immer wieder sprechen sie diese Truppen an, legt die Waffen nieder. Ich glaube, das wird entscheidend sein. Wird die Loyalität standhalten oder nicht?
Was kann sie denn dazu bringen, die Waffen niederzulegen? Weil im Moment sieht es ja nicht danach aus.
Angst. Angst, dass sie bestraft werden, Angst, dass sie getötet werden, Angst vor Rache, Angst vor Gerichten, Angst, dass sie keine Immunität bekommen. Also Donald Trump hat ja auch gesagt, jetzt bekommt ihr noch Immunität. Ob das am Ende so ist, ist eine ganz andere Frage. Aber das könnte es sein, dass sie merken, dass es gefährlicher ist, im Regime zu bleiben, als es zu verlassen.
Lass uns mal drüber sprechen, wenn es einen Regimewechsel geben könnte, wer da übernehmen könnte. Reza Pahlavi bringt sich da ja auch immer wieder ins Spiel. Hältst du das für realistisch?
Ganz schwer zu sagen. Also er selbst sagt ja, ob man das glauben möchte oder nicht, dass er nur die Transition will, also dass er nur für den Übergang da sein möchte und dass danach die Menschen im Iran selber über ihr System, über die Demokratie, über ihre RepräsentantInnen selbst wählen sollen. Das ist das, was er sagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe mit vielen Menschen im Januar gesprochen im Iran, die gesagt haben, die ihre Hoffnungen auf Reza Pahlavi setzen, die gesagt haben, vielleicht ist er endlich diejenige Person, die uns endlich helfen kann, dieses Regime zu stürzen, selbst wenn sie gar nicht unbedingt irgendwie ideologisch mit ihm übereinstimmen oder ihn unterstützen, aber eben er als Projektionsfigur auch, dass es endlich mal jemanden gibt, der vielleicht helfen kann. Und sie haben alle auch gesagt, und danach entscheiden wir. Wir entscheiden, wie es weitergeht.
Was ist denn deine Einschätzung? Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht im Iran?
Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich finde es unfassbar schwer. Also was man jetzt sieht, ist, dass es wirklich eskaliert. Daran sieht man auch, dass das iranische Regime wirklich in einem Todeskampf ist. Sie befinden sich in einem Todeskampf, in einem komplett existenziellen Kampf. Und das sieht man an der Reaktion. Die bombardieren und schießen Raketen überall hin. Was ich nie gedacht hätte, dass sie mal auf arabische Nachbarstaaten, auf Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Abu Dhabi als Städte sind angegriffen worden, zivile Ziele. Die hinterlassen verbrannte Erde wortwörtlich. Sie brechen alle Brücken ab. Es gab ja eher Annäherungen in den letzten Jahren an die arabischen Nachbarstaaten. Das ist alles vorbei. Und daran sieht man, das ist ihr existenzieller Kampf. Und sie wissen das. Das heißt, wir können von denen alles erwarten. Und das heißt, es kann noch weiter eskalieren. Und es wird eben davon abhängen, wie lange die Israel und die USA weiter angreifen. Es wird davon abhängen, wie das iranische Regime weiter eskaliert. Es wird davon abhängen, ob im Iran die Truppen die Waffen niederlegen. Es sind so viele Unbekannte. Jetzt sollen ja auch Raketen auf Zypern gelandet sein. Mhm. Also es ist ein EU-Land. Also wir wissen es einfach nicht. Es hängt von zu vielen Sachen ab.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigger. Danke an das Team der Folge. Katja Vossenberg, Mintu Tran, Ingo Rockenberg und Alex Hart. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.